Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur früh globalisierten schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. Mai 2024. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Muttertag und auch wenn Ihre Mutter nicht zu Hause oder in der Nähe war, haben Sie vielleicht Gefühle der Dankbarkeit ereilt. Wir müssen dankbar sein, unseren Müttern, unseren Eltern sowieso. Der Beitrag des Vaters darf hier nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber die Strapazen, der Stress der Mütter war und ist größer beim Kinderkriegen und beim Kindererziehen. Das muss in aller Deutlichkeit als unbezweifelbares Dogma herausgestrichen werden. Dankbarkeit gegenüber der eigenen Mutter, Dankbarkeit gegenüber dem Geschenk des Lebens. Wir können ja überhaupt nichts dafür, dass wir existieren, unsere Eltern auch nicht. Man kann die Kinder nicht im Reagenzglas planen, obwohl sich das viele einbilden. Sie machen es auch, aber zum Glück bleibt immer noch ein Restmysterium. Der Mensch ist eben nicht das Gemachte, sondern der Mensch ist das Geschenkte. Und wenn man sich von dieser Vorstellung allzu sehr entfernt, wenn man glaubt, hier selber Gott spielen zu können, dann landet man in gefährlichen Geländekammern. Allerdings ist es auch politisch unkorrekt geworden, auf solche Dinge hinzuweisen. Also möchte ich es bei diesen Bemerkungen bewenden lassen. Dankbarkeit, sowieso ein ganz wichtiges Gefühl. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie auch heute so zahlreich wieder dabei sind. Russlands Truppen rücken weiter vor, die ukrainischen Streitkräfte unter Druck. Wir lesen viele Berichte, vielleicht weniger in Schweizer Zeitungen, aber wenn Sie sich international etwas umsehen, über wachsende Resignation und Verzweiflung auf der ukrainischen Seite. Gleichzeitig haben die Russen Gefechtserfolge zu verzeichnen. In der Schweiz überlegen sich jetzt bürgerliche Kreise den wehrfähigen ukrainischen Männern das Schutzstatus S Privileg zu entziehen, damit sie nach Hause gehen und ihr Land verteidigen. Man möchte, heißt es, nicht Wehrdienstverweigerer mit dem Asylstatus S belohnen in der Schweiz. Das ist sicherlich ein begrüßenswerter Vorschlag, aber auch ein Vorschlag, der uns aufzeigt, die geballte Schizophrenie unseres Asylunwesens. Denn während man nun anscheinend im Begriff ist, wir werden dann sehen, ob es auch tatsächlich umgesetzt wird, dass man also darüber nachdenkt, während man gleichzeitig darüber nachdenkt, dass man ukrainische Wehrdienstverweigerer in die Heimat zurücksendet, lädt die Schweiz eritreische Wehrdienstverweigerer ein, die bekommen Asyl hier. Das heißt, bei den einen ist die Wehrdienstverweigerung ein Asylgrund und bei den anderen soll sie zum Asylverweigerungsgrund werden. Das ist ein direkter Widerspruch und zeigt Ihnen, wie unseriös dieses Asylwesen in der Schweiz geleitet wird. Das ist nicht gut, das ist gefährlich, weil wir dadurch natürlich auch die Bereitschaft untergraben, durch solche Widersprüche der Leute das Asylsystem zu stützen und auch die Gewalt Kosten zu tragen, die das mit sich bringt. Also die politischen Totengräber des Asylsystems sind nicht die Kritiker der Missstände, sondern das sind die, die diese Missstände zu verantworten haben. Zurück zum Krieg in der Ukraine. Wir lesen heute Morgen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister Shoigu abgeschoben habe auf einen anderen Posten. Die offizielle Erklärung lautet, man brauche mehr Kostenkontrolle bei den Rüstungsausgaben. Unsere Medien werten es eher als Zeichen der Unzufriedenheit. Putin, der Krieg laufe eben doch schlecht für ihn. Und Sie werden sehen, man wird das bald zum Halali nehmen, zum Angriffsruf, zum Trompetenstoß, um die Russen jetzt noch mehr damit Waffenlieferungen an die Ukraine in angebliche Bedrängnis zu bringen. Ich warne vor solchen übermütigen Einschätzungen. Wir haben schon viele Fehldeutungen gelesen und gehört seit dieser Krieg dauert. Und ich habe darüber auch gesprochen mit der ungarischen Historikerin und Museumsleiterin Maria Schmidt in Budapest. Das ist bereits aufgeschaltet auf unserem Online-Kanal oder auch auf YouTube zu sehen. Schauen Sie sich diese 18 Minuten an. Ich finde es sehr interessant. Frau Schmidt hat unter anderem das Terrorhaus in Budapest aufgebaut. Sie ist die Direktorin dieses Museums und es beschäftigt sich mit den Abgründen des Totalitarismus in der ungarischen Geschichte. Dort haben sich ja die Nationalsozialisten und die Internationalsozialisten sozusagen die Türklinke in die Hand gegeben bei ihren Folterkammern und Verhörzellen. Das sind fürchterliche Abgründe der europäischen Geschichte und ausgerechnet diese Forscherin warnt davor, mit der Brille des Kalten Krieges heute nach Russland oder nach Peking zu blicken. Und ich neige dieser Auffassung eben auch zu. Natürlich gibt es viele Dinge, die uns nicht passen, die uns nicht gefallen in Russland und in China. Das muss man ja heute immer wieder sozusagen selbstrechtfertigend erwähnen. Ich bin dann also nicht für die Diktatur, auch wenn der andere gar kein Diktator ist. Da merken Sie eben schon wieder diesen Moralismus, der da durch alle Poren hindurch drückt. Ich meine, ich habe einen allgemeinen, relativ einfachen Maßstab. Ich sage, vor 60, vor 70 Jahren waren die Russen, waren die Chinesen noch brutalste Kommunisten. Und die Systemfremdheit gegenüber dem, was wir da im sogenannten Westen hatten, war gigantisch. Trotzdem haben unsere Politiker zusammengearbeitet. Ein Nixon schüttelte Mao die Hand, man hat mit Brezhnev, mit anderen, sogar mit Stalin haben sie zusammengespannt. Und jetzt will man uns einreden, dass Putin und Xi Jinping schlimmer als Stalin, schlimmer als Mao seien. Das stimmt doch einfach etwas nicht mehr. Und Frau Schmidt empfindet das ähnlich und sie sagt, dass sowohl Putin wie auch Xi Jinping, das seien Staatsführer, Präsidenten, Staatsoberhäupter, die in den Augen ihrer Bevölkerungen das Richtige machen, die Länder stabilisiert hätten nach schwierigen Jahren und Jahrzehnten und es auch geschafft hätten, einen gewissen Wohlstand und vor allem auch einen gewissen Stolz wieder auf die eigene Zivilisation, auf die eigenen Traditionen und auf das eigene Land hervorzubringen. Und das stimmt, beide Länder, Russland wie China, sind ja in den letzten 150 Jahren gleichsam durch die Hölle gegangen. Ich meine, die haben Revolutionen erlebt, Kommunismus in der brutalsten Art, Kriege, Demütigungen, auch kolonialistische Demütigungen im Falle der Chinesen. Und diese geschichtliche Herkunftserzählung, die darf man einfach nicht ausblenden, die muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also heute sind eben diese Großmächte viel näher beieinander, als das vor allem auf unserer Seite man wahrzunehmen bereit ist. Professor Maria Schmidt hier im Interview auf Weltwoche Daily. Damian Müller bricht sein Schweigen. Der Ständerat der FDP ist ja in Strudeln geraten. Man hat ihn als Pöstchenjäger ins Visier genommen. Er konnte dann eine Stelle nicht antreten, die er gerne hätte antreten wollen, als Verwaltungsratspräsident des Luzerner Kantonsspitals, des Lux. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Damian Müller gilt ja in Bern ohnehin als umtriebiger Pöstchensammler. Er hat sich immer wieder erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich, angedient als Präsident von diesem und jenem, zum Beispiel im Reitsport, hat er versucht, eine interessante Position sich zu ergattern. Ich weiß gar nicht, ob es da geklappt hat. Und nun eben bei diesem Luzerner Kantonsspital. Und da gehört ja dazu auch das Nidwaldner Kantonsspital. Das ist ein Riesentanker, 8000 Mitarbeiter, großes Budget, einer der größten Arbeitgeber in der Zentral, in der Innerschweiz. Und der Damian Müller hat sich da also mit großem Selbstvertrauen zugetraut, so einen Riesentanker führen zu können für ein 60% Lohnpensum von 160.000 Franken. Ein Schuft, wer denkt, dass da einfach nur finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt hätten, dass sich Politiker eben zumuten, zutrauen, solche anspruchsvollen Führungs- und strategischen Leitungsaufgaben zu übernehmen, das ist ja mal das eine. Aber dass die Regierungsrätin da, die Zuständige, eine Michaela Chuor, dem Damian Müller diesen Posten auch zuschanzen wollte, ich glaube, da müsste man etwas genauer nachforschen. Die Kollegen in CH Media haben das nicht getan, aber eher etwas sehr wohlwollend über den Damian Müller berichtet. Der beklagt sich nun bitterlich, er sagt, die Kritik an ihm sei Kritik an der Demokratie. Das ist interessant. Das ist ein klassischer Fall, meine Damen und Herren. Wenn Politiker sagen, das ist ein Angriff auf die Demokratie, dann sind meistens irgendwo ganz üble Missstände beim betreffenden Politiker zu entdecken. Denn die, die sagen, die Demokratie werde angegriffen, in den allermeisten Fällen sprechen sie von Demokratie und meinen sich selbst. Also bleiben sie da misstrauisch. Was allerdings das Gute ist jetzt an dieser Affäre, dass sie eine Diskussion oder eine Bewusstseinsschärfung ausgelöst hat in den Medien. Wir lesen jetzt doch viele kritische Berichte, Mandatsjäger im Parlament schaden der Politik oder Lobbyisten hintertreiben Sparbemühungen. Das sind nur ein paar Schlagzeilen aus letzter Zeit. Ich kann mich erinnern, als ich 2019 damals im Wahlkampf auf diese Missstände hingewiesen habe, schlug mir also mediales Befremden entgegen. Da waren die Kollegen noch nicht bereit, auf das Thema einzusteigen. Inzwischen hat sich da einiges verändert, auch dank solchen stoßenden Fällen wie den um Damian Müller. Ohnehin, jetzt im Zusammenhang mit der Prämieninitiative, sind sehr viele Artikel zu lesen über unser Gesundheitswesen und ein Aufreger ist da nun am Wochenende auch gewesen, eine Lohnstatistik, wie viel da diese Krankenkassenchefs verdienen. Zum Beispiel Andreas Schönenberger von der Sanitas, das ist nicht die größte Krankenkasse, aber er ist der bestverdienende Krankenkassenchef, 955.176 Franken, Salär 2023. Dann Philomena Colatrella von der CSS 795.000, die meisten über 700.000, dann über 500. Die am schlechtest bezahlte CEO-Position einer Krankenkasse ist Simpani, ein Michael Willer, 470.998 Franken. Das sind natürlich imposante Saläre, die aufstoßen, die anecken. Warum? Ja, weil das Krankenkassenwesen eben nicht im vollen freien Markt ist. Wir haben ja eine gezwungene Situation, einen Krankenkassenzwang, und deshalb sind so hohe Löhne in einem im Grunde sozialistischen System meines Erachtens nicht zu rechtfertigen. Auch ein Kostentreiber. Und das ist genau das Problem in unserem Gesundheitswesen, dass niemand einen Anreiz hat, die Kosten zu senken. Darum gehen die Kosten auch immer nach oben. In der Marktwirtschaft ist es ja so, der Kunde möchte möglichst tiefe Preise zahlen. Und die Unternehmen müssen im Wettbewerb versuchen, hervorragende Leistungen zu immer tieferen Preisen zu bringen. Aber wenn sie eben keine Marktwirtschaft haben, dann ist dieser Preismechanismus ausgeschaltet und dann gehen die Kosten nach oben. Und genau das beobachten wir im Gesundheitswesen. Da möchten natürlich die Ärzte möglichst viel Umsatz machen, die Krankenkassen möchten viel Umsatz machen, die Spitäler möchten viel Umsatz machen und auch die Medtech-Unternehmer, die möchten auch viel Geld verdienen. Und der Kunde, der Patient, der ist in einem sozialistischen Umverteilungssystem drin. Und die gewaltigen Kosten werden dann eben verteilt, werden dann sozusagen mit der Gießkanne ausgestreut. Es gibt dann eben Hilfsunterstützungen bei Krankenkassenkunden, bei Patienten, die sich das nicht leisten können. Da findet eine Umverteilung statt und so haben sie eben keine Kostenwahrheit mehr. Und jeder Krankenkassenkunde möchte natürlich für das, was er einzahlt, die maximale Leistung haben. Am liebsten bezahlt man einen VW und bekommt dann einen Rolls-Royce im Gegenzug. Und ohne Preismechanismus bringen sie eben die Kosten nicht runter. Da müssen sie immer noch mehr Sozialismus bringen, aber das funktioniert nicht. Schweizer Firmen schränken das Homeoffice vermehrt ein. Interessant. Eine gute Nachricht, dann eine traurige Nachricht. André Simonazzi, unerwartet gestorben. Der Bundesratssprecher und Vizekanzler wurde 55-jährig. Er sei auf einer Wanderung am Freitag plötzlich zusammengebrochen. Das ist eine schlimme Meldung. und erschütternd auch insofern, wenn man sieht, dass ein 55-jähriger Mann, der als Familienvater noch, Vater noch mitten im Leben steht, auch noch Kinder in der Erziehung, in der Ausbildung hat, dass der einfach zusammenbricht, dass der stirbt. Für mich persönlich, bei mir persönlich hat das einfach den Gedankenblitz ausgelöst. Man muss dankbar sein, auch für jeden Tag, den man auf dieser Erde verbringen darf. Leitartikel: Eine Uni muss die Freiheit aller verteidigen. Sind politische Proteste an Universitäten legitim? Im Prinzip ja, doch bei den Aktionen blieben wichtige Grundsätze außer Acht. Da ist das Thema, diese pro-palästinensische Bewegung an den Universitäten, die da hochbrandet. Mein Gedanke dazu einfach, die Studenten sollten zurückhaltend bleiben. Studenten sind meinungsstark, aber faktenschwach. Sie haben noch nicht wahnsinnig viel geleistet im Leben. Sie sind aber offensichtlich der Auffassung, dass sie über ein unglaubliches politisches Bewusstsein verfügen. Das sind auch Wohlstandsphänomene, dass man sich da an den Unis dermaßen ins Zeug legt, um sich darzustellen als Mensch, als Gruppe von höchster politischer, akuter Weltwahrnehmung, konnte mit dem noch nie viel anfangen. Die Studenten waren ja oft genug in der Weltgeschichte auch sehr fragwürdig unterwegs. Nehmen Sie die Kulturrevolution in China. Viele Studenten haben damals bei fürchterlichsten Gräueltaten mitgemacht. Übrigens ein Film, der das jetzt in Erinnerung ruft, eine Serie auf Netflix, The Three Body Problem von den Machern von Game of Thrones, eine sehr ambitionierte Produktion, die auch unter anderem zurückblendet in diese fürchterliche Zeit der Kulturrevolution. Und die Studenten waren ganz vorne dabei, übrigens auch im Nationalsozialismus, die Universitäten, eigentliche Brutstätten da dieser höllischen Ideologie. Dann hat der Tagesanzeiger einen, nicht Studenten, aber einen Professor gefunden, der ETH, der sagt, die Erhöhung der Asylsozialhilfe ist kostengünstig. Höhere Asylsozialhilfe senke die Kriminalität, sagt Dominik Hangartner von der ETH Zürich. Entschuldigung, der Professor für Politikanalyse erklärt sein Jobprojekt für Ukrainer, das Bundesrat Beat Jans übernommen habe. Die Behauptung, die Kriminalitätsstatistik würde entsprechend besser ausfallen, wenn man den Asylbewerbern mehr Geld gebe, wenn sie in die Schweiz kommen. Das zeigen die Modelle, das zeigen die Forschung. Meine Damen und Herren, mit Verlaub, ich erlaube mir diese Statistik als Mumpitz hier zu bezeichnen, denn wenn Sie das Ganze nicht nur statistisch anschauen, sondern vielleicht mit einer gewissen Lebensweisheit, mit einer Lebenserfahrung, dann muss man sich mal die Frage stellen, dass Menschen, die in die Schweiz kommen, als Asylbewerber offensichtlich an Leib und Leben bedroht sein sollen. Das ist ja der Asylgrund, dass sie an Leib und Leben bedroht sind. Jetzt, wenn Sie von einem Land Asyl bekommen und sie sind gerettet, dann müssten sie eine derartige Dankbarkeit empfinden, dass sie nicht sofort straffällig werden oder als Messerstecher oder als Räuber und Dieb in Erscheinung treten. Aber offensichtlich ist das hier nicht der Fall und daraus leite ich eben ab, dass die Leute, die hierher kommen, gar nicht richtige Asylbewerber sind, Asylberechtigte, sondern Scheinasylanten, die den Asylstatus benutzen aus anderen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Darum wollen sie auch mehr Geld. Sie sind gar nicht dankbar dafür, weil sie eben zu Hause auch nicht an Leib und Leben bedroht wären. Und das blendet natürlich dieser ETH-Zauberkünstler aus, dieser Professor. Also diese Dimension, dass etwas nicht stimmen kann, wenn ein Asylbeschenkter in der Schweiz straffällig wird, das sagt doch etwas aus über die Person. Blenden wir zurück, die ungarischen Flüchtlinge 1956, da haben wir nichts von Kriminalitätswellen gehört, oder die jüdischen Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg, die vietnamesischen Boat People der 70er und 80er Jahre. Da war doch nie die Rede, dass es da Kriminalfälle gibt, Kriminalstatistiken, dass man denen mehr Geld geben müsste, weil die waren dankbar. Die haben etwas aus sich selber gemacht, die haben sich selber integriert in der Schweiz. Aber das ist ein Gedanke, der da an der ETH offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen wird. Die ukrainischen Männer in der Schweiz sollen Schutzstatus verlieren, das habe ich Ihnen eingangs bereits erzählt. Und Bundesrätin Amherd will die Schuldenbremse aushebeln. Das sind zwei Recherchen der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Sehr interessant. Viola Amherd möchte nun die Ukraine-Hilfe nach oben schrauben und auch mehr Geld fürs Militär. Gleichzeitig möchte sie die Schuldenbremse ausschalten. Das heißt, sie möchte nicht, dass in anderen Bereichen des schweizerischen Staatshaushaltes die entsprechenden Posten eingespart werden. Frau Amherd gilt ja als bürgerliche Vertreterin im Bundesrat der Mittepartei, aber mit solchen Vorstößen entlarvt sie sich als nicht bürgerliche. Dann die schweizerische Botschafterin in Russland erlebt eine diplomatische Eiszeit. Das beklagt die Neue Zürcher Zeitung bitterlich. Christina Marti Lang. Ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, ja, kein Wunder. Ich meine, die Schweiz ist ja diplomatisch derart feindselig gegenüber Russland unterwegs. Wir machen mit bei den Wirtschaftssanktionen. Wir haben jetzt diesen einseitigen Gipfel da auf dem Bürgenstock. Und jetzt erwartet man im Gegenzug auch noch Umarmungen und große Freundschaft. Da sehen Sie auch einen Teil dieser verschobenen Wirklichkeitswahrnehmung auf Seiten unserer Diplomatie. Gefreut habe ich mich über das Interview mit dem nun 90 Jahre alt werdenden Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk, der ja die Debatten in diesem Land intensiv geprägt hat und auch sein literarisches Werk ist immer wieder gewürdigt worden. Und in diesem Gespräch mit Julian Schütt im CH Media Verbund sagt er zweierlei, was sehr interessant ist. Erstens betonte, man müsse mit Blick auf den Krieg in der Ukraine über den Krieg hinausdenken, finde ich bemerkenswert und finde ich auch richtig, also dass man eben hier nicht einfach sich blind dieser Kriegstreiberei ausliefert. Interessant. Zweitens, es sind drei interessante Punkte. Zweitens hört man kritische Anklänge an die Woke-Philosophie. Der Adolf Muschk ist ja auch schon hier in die Bredouille geraten. Und drittens sind von ihm sogar versöhnliche Worte über seinen früheren Antipoden Christoph Blocher zu hören. Er sagt hier, ich zitiere, ich verrate jetzt, Christoph Blocher kommt als ziemlich sympathische Figur in meiner neuen Erzählung vor. Blocher hat unterdessen eine sehr pflegliche Beziehung mit meiner Frau und mir, aber wandern müssen wir nicht zusammen. Uns verbinden gemeinsame Bekannte, sodass wir uns ab und zu begegnen und ich verfolge jeweils seine Gespräche auf Tele Blocher. Das ist sehr lustig, auch wenn er grollt. Er ist einfach eine der wenigen Gestalten in der Schweiz, die einen interessieren, auch wenn er die Welt auf ein widerspruchsfreies Schema zurechtschneiden will, an das er als erfolgreicher Geschäftsmann gar nicht glauben kann. Versöhnliche Worte von Adolf Muschk an seinen früheren Gegner, könnte man sagen, intellektuellen Gegenspieler Christoph Blocher. Ich habe übrigens mit den beiden mal eine Veranstaltung gemacht im Volkshaus. Sehr interessant. Nemo, Nemo, Nemo. Der Schweizer Vertreter am Eurovision Song Contest hat gewonnen. Zum ersten Mal nach 1988 die Trophäe, der erste Preis wieder in Schweizer Hand. Und ich muss mich da etwas korrigieren. Ich habe am Anfang letzte Woche mal gesagt, ja, dieser ISC und dieser Nemo, das ist ja alles Gender-Ideologie und mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, das ist total verpolitisiert. Das stimmt, die Veranstaltung selber, die war tendenziell etwas unterirdisch. Aber der Auftritt des Schweizers, da muss ich sagen, hat mir schwerstens imponiert. Das Stück, das Lied ist bereits ein Hit und es ist ein orchestrales Popwerk, das mich an die Rockband Queen erinnert hat und dieser Nemo etwas an den Freddie Mercury. Also eine hoch virtuose und auch musikalisch gelungene Performance, ein Balanceritt auf dieser merkwürdigen Drehscheibe, auf der er sich da leichthändig, leichtfüßig bewegte. Ein Bekannter von mir deutete, es müsse sich bei Nemo auch um einen glänzenden Skifahrer handeln. Auf jeden Fall ist er ein glänzender Musiker und Performer und ich nehme alles zurück, was ich da einschränkend letzte Woche gesagt habe. Also dieser Auftritt war wirklich bemerkenswert, war brillant und ein gerechtfertigter erster Preis. Also das ist schon sehr, sehr eindrücklich, was da der Nemo aus Biel gemacht hat. Wir werden das sicherlich in unserer nächsten Ausgabe ausgiebig würdigen. So, jetzt bevor sich das noch mehr in die Länge zieht, möchte ich hier einen Punkt machen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ihnen einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche und seien Sie gespannt und überrascht. Wir haben viele interessante Gesprächspartner in dieser Woche, die wir auf diesem Kanal hoffentlich aufschalten können. Merci vielmal, einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.